ARD.
Ihr wollt noch mehr Folgen Weird Animals? Jetzt sofort in euer Ohr rein. Ihr habt den ganzen Nachmittag frei. Ihr seid heute eine faule Ameise. Dann geht's jetzt in die ARD Audiothek. Da gibt's noch mehr Folgen Weird Animals.
Robin, du kannst doch nicht einfach im Internet ein Video posten über Wildtiere, ohne mir vorher Bescheid zu geben. Ich habe Wildtierärztinnen da draußen, mit denen ich Internetfreundschaften habe. Ja. Du kannst doch da nicht einfach reingehen und dann mal ordentlich Stunk machen.
Doch, man muss auch mal ein bisschen auf den Tisch kloppen. Ja, man muss auch mal ein bisschen auf den Tisch kloppen.
Wenn darum geht es heute. Es geht,
richtig.
Robin hat Stress gemacht und jetzt muss ich das Ganze ausbügeln. So schaut's aus.
Ich habe einfach mal auf den Tisch gekloppt, ja, mal ein bisschen Facts gespittet. Und ja, natürlich mit einer Prise Provokation, denn wir sind im Internet. Und es geht genau um dieses Tier heute, den Braunbrustigel. Und ob wir ihn mit der Zufütterung nicht vielleicht sogar töten, liebe Freunde. Weird Animals.
Herzlich willkommen zu Weird Animals. Mein Name ist Theresa Hoster, Kabarettistin und Tierärztin. Und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Robinger Schnögelrögel.
Biodiversitäts-Content-Creator und...
Preisträger haben wir doch
Preisträger,
jetzt
Preisträger natürlich, Grimme Online, ihr wisst ja Bescheid.
Grimme Online ist schon was. Grimme Online ist schon was.
Ja.
Also du kann man schon erwähnen. Wir haben jetzt ein recht süßes Gespräch vorab gehabt, weil ich glaube, heute wird es ein bisschen juicy,
Robin. Ich glaube, es wird ein bisschen... kantig.
Du hast heute ein Tier mitgebracht, ein Weird Animal. Robin, was hast du mitgebracht?
Ich habe heute ein ganz besonderes Tier mitgebracht, nämlich eines, was, glaube ich, die Gemüter kaum doller bewegt hier bei uns in Mitteleuropa.
In letzter Zeit vor allem
als dieses Tier. Denn es ist der Braunbrustigel. Der süße, kleine, stachelige Kollege. Ja.
Also der bei uns um die Ecke wohnt. Es kommt ja jetzt nicht ganz überraschend, sondern du hast ja bereits ein Video online gestellt auf deiner Instagram-Plattform, wo du, ich sag das jetzt ganz wertfrei, wo du Menschen dazu aufforderst, aufzuhören, wilde Igel zu füttern. So, jetzt einfach nur mal so hingestellt.
Ja.
Ich äußere mich später dazu. Ja. Es hat auch eine Kollegin von mir drunter kommentiert, die Wildtierärztin. Hier nochmal Shoutout an die Wildtierärztin. Wird aber heute häufiger stattfinden, der Shoutout, weil ich sehr viele Informationen über ihre Arbeit bekommen habe, über Igel. Aber welche Frage beantworten hier wir heute für alle Fälle mal?
Süß, für alle Fälle mal? Du bist so knuffig. Also, ich glaube, ich habe meinen Einsprung gerade.
Ich bin leider vergeben, Robin, aber du, Appetit darf man sich holen, gegessen wird daheim, sage ich nur.
Oh, Alter. Werner 55.
That's me. Ich habe Werner 55 Vibes mit meinem Augenbrauen-Piercing.
Also Theresa, die Frage, die wir heute klären, ist ein bisschen provokant gestellt, ehrlich gesagt. Ja, wir gehen auch ein bisschen härter hier rein. Diese Folge wird rough. Töten wir den Igel mit unseren liebgemeinten Unterstützungsversuchen? Also töten wir den Igel.
Gut, ich habe meinem Verlobten, wir sind nicht verlobt, ich sage nur Verlobter, damit er einen Stress hat, mit Heiratsantrag machen. Ich habe heute versprochen, dass ich mich zusammenreiße. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so stehen.
Mhm.
Und wir gehen am besten gleich rein in den Steckbrief von dem Braunbrustigel, dem Herbsttier schlechthin.
In den Steckbrief. Also,
raus.
Größe 24 bis 30 Zentimeter lang. Das
zwei
ist
gute Hände voll, oder? Eigentlich so.
Ich habe mal ausgemessen, wenn ich es so mache, und dann genau von der Spitze meiner Hand, meiner Faust, bis zum Armansatz. Dann.
Es dann, ist gerade nicht, aber Robin schaut aus, als würde er seinen Unterarm eine runterholen. Das ist gerade das Lustige gewesen. Ja.
Stimmt.
Wenn ihr eine Faust macht und dann von der Spitze der Faust bis zu einem Ellbogen misst, dann ist das wie viel?
Das waren bei mir ungefähr 30 Zentimeter. Ungefähr.
Okay, also so bis zu so groß. Ui, das ist ja riesig, so ein Igel.
Mhm.
Aber ich meine, ja, logisch, wir sehen die ja oft nur, wenn sie sich einrollen.
Wir sehen die oft nur, wenn die sich einrollen.
Aber die
oder
sind
wenn
schon
die,
lang.
Die sind schon recht lang.
Long.
Und jetzt kommen wir mal zum Gewicht. Die können nämlich... Also im ersten Jahr schaffen sie durchschnittlich 450 bis 700 Gramm Gewicht. Wo man jetzt erstmal denkt, also das ist so ein Standard-Igel. 450 Gramm, ein bisschen wenig, dazu kommen wir später nochmal. Aber ältere Igel können bis zu 1,5 Kilo wiegen. Und das ist schon ein ganz schöner Propper dann, bin ich ehrlich.
Schon, Kaliber.
Aber zuckersüß. So, das Alter ist ein bisschen tricky zu sagen. In der Wildnis können die Tiere 7 bis 8 Jahre alt werden, werden aber durchschnittlich eher 2 bis 3. Okay. Aufgrund der verschiedensten Belastungsfaktoren, auf die wir noch näher eingehen werden. Aber ja, sie könnten theoretisch in einer wunderschönen Konfetti-Welt können sie 8 Jahre schaffen. Jetzt kommen wir zu Theresas Lieblingsthema.
Ich bin so froh, dass Daria letzte Woche betont hat, dass ich sehr gut im Schlafen bin. Das bin ich tatsächlich. Ich bin so gut im Schlafen.
Ja.
Also ja, wie viel schläft der Igel? Ich habe schon was gelesen zu ihm. Ich finde es ja sehr süß. Er ist ja kein Morgenmensch. Er ist ja kein Morgenigel.
Gar nicht. Also tagsüber pennen die sowieso nur rum. Ja. Und bis zur Dämmerung schlafen sie eigentlich. Dann erwachen sie. Und dann beginnt ihr normaler Lebensalltag, aber dazu auch später mehr. Der Winterschlaf vor allem geht 4 bis 6 Monate lang. Das ist immer ein bisschen temperaturabhängig und ein bisschen umstandsabhängig, wie lange jetzt genau.
November bis März habe ich mal jetzt so ein bisschen gemerkt.
Ja, richtig so. In der Regel versuchen sie halt den Spätherbst und Winter zu oversleepen.
Und das ist jetzt mal ganz kurz nochmal Winterschlaf, weil ich vercheck das immer. Ja, Bären machen ja auch einen Winterschlaf.
Ja.
Winterschlaf bedeutet ja nicht, dass die gar nicht aufstehen,
nee,
sondern sie gehen ja schon zum Abkoten und so. Teilweise stehen sie auf im Winterschlaf, oder?
Ja, das kommt ein bisschen auf den Organismus an. So, die Tiere haben ja in der Regel einen richtig, richtig langsamen Stoffwechsel.
Ja.
So, dass sie zum Beispiel auch viel weniger koten müssen. Mhm. Aber ja, zum Beispiel auch Igel, die wachen durchaus mal auf. Ja, dazu kommen wir später auch noch.
Aber das heißt, wie viele Stunden schlafen die dann? Wie lang sind die in der Nacht unterwegs, glaubst du? Die sind schon lang, oder? Je nachdem wahrscheinlich, wie viel Futter sie finden.
Ja, je nachdem, wie viel Futter. Und die können durchaus mal, also sie sind eine Weile unterwegs und die schlafen, also gehen zu Bett durchschnittlich so, wenn sich der Sonnenaufgang nähert. Ja. Also schon ein bisschen früher so, ja. Aber die können durchaus mal, je nach auch Futterangebot, wie du schon meintest, die können durchaus mal, also es sind halt wirklich in der Nacht lebende Lebewesen, so, die da dann halt immer rumrennen, ne, auf Futtersuche gehen. Aber die gehen jetzt, stehen jetzt nicht nur eine halbe Stunde auf, okay, so Dämmerung, okay, zieh ich mal los, sondern die sind schon durchschnittlich auch deutlich länger unterwegs. So. Achso, übrigens, falls ihr jetzt fragt, wie der Igel aussieht, ne, das Titelbild der Folge ist natürlich mal wieder ein Braunbrustigel.
Ich hab's ja vorher schon gesagt, wir sind im Herbst, der Igel ist ein Herbsttier. Warum? Warum ist der Igel ein Herbsttier?
Ja, das liegt vor allem daran, dass er bei uns im Herbst am deutlichsten Auftritt, sage ich mal, weil die Igel leiden an einer gewissen Art der Torschusspanik, sage ich mal. Ne? Also die sind kurz vorm Ziel, den Winterschlaf, also in den Winterschlaf zu gehen und halt einfach zu pennen, ja, weil das ist das oberste Ziel, sich so viel Fettreserven anzufressen, dass sie sich dann einfach hinlegen können. Und genau deswegen sind die Igel extrem mobil im Herbst, ja. Und rennen halt überall rum und versuchen nochmal Futterreserven klarzumachen, versuchen sich nochmal sogar geeignetere Überwinterungsmöglichkeiten zu suchen, ja. Die bauen ja sogar, also die bauen sich richtige Nester, ja, also karren sich Laub und Heu ran, um sich daraus in eine Art Nest zu bauen und darin dann zu überwintern. Die Igeljungen übrigens auch, die werden nämlich genau zum Herbst flügge, sag ich mal. Also gut. Das ist ja ein Säugetier, deswegen werden sie nicht flügge, aber you know, die werden halt von der Mutter
Igel
verstoßen.
Igel können fliegen. Herzlich willkommen bei unserem Biologie-Podcast.
Hallo, der Igel ist ein Astronautentier. Nee, die werden dann einfach von der Mutter verstoßen so. Und das ist dann auch der...
Chillig.
Ja, aber wie es halt immer so ist. Also meistens in der Natur so ist. Nicht immer, um Gottes Willen, aber meistens. Und dann suchen halt auch Jungtiere erstmal Reviere, zweitens mal Futter, drittens mal Überwinterungsmöglichkeiten. Ja? Deswegen ist im Herbst die Hochphase der Mobilität der Igel quasi.
Und deswegen sieht man sie da so viel bei diesen Laubhaufen und sie gelten so als Herbsttiere, weil im Sommer natürlich... Ich meine, im Sommer sind auch die Tage länger, das ist der Verstecken. Die chillen halt, es ist halt auch so ein bisschen so eine Sache, muss ich sagen, okay gut, sie kriegen dann im Herbst, kommen sie auf einmal drauf, dass Winterschlaf kommt so. Sie in dem Sommer, weißt du, aber was machen die Igel im Sommer? Da denken sie sich so, ah, oh, alles chillig, es wird für immer warm bleiben, mir geht's gut, ich brauche keine Antidepressiva.
Ja, dann Schadeisi.
And then there we are. Ich spreche hier nicht über mich selbst. Gut, in diesem Sinne.
Ich will nochmal sagen, dass der Igel wurde auch von der Deutschen Wildtierstiftung zum Tier des Jahres 2024 auserkoren, hat sich deutlich durchgesetzt gegen Rotfuchs und Eichhörnchen. Also das ist erstmal ein schöner Fakt, vor allem auch, weil seit 2024 der Igel auch von der IUCN Red List, also die sich um die gesamte Biodiversität des Planeten kümmern und eine Einschätzung abliefern dazu, du bist gefährdet, du bist bedroht, du bist vom Aussterben bedroht, ja. Oder ausgestorben, das ist die letzte Einstufung dann. In diesem IUCN-Bericht, IUCN-Redlist-Bericht, werden mehrere Faktoren genannt, ja, natürlich. Und wir gehen mal auf ein paar ein. Ja. Hauptverursacher des Populationsrückgangs ist auf jeden Fall das Verschwinden der Insekten. Denn das ist ja ein Insektenfresser. Und zwar so ziemlich...
Hauptsächlich, ja.
Hauptsächlich, genau. Also so ziemlich
wissen auch viele nicht, da. Er wirkt ja sehr pflanzenfresserisch. Der ist aber sehr, sehr protein, tierischen Proteinen hinterher.
Genau. Und das ist auch so ziemlich nur. Also auf gar keinen Fall bitte irgendwelche pflanzlichen Produkte verfüttern. Also dazu kommen wir nochmal später, aber oder überhaupt. Der Pestizideinsatz zum Beispiel ist genauso eine Katastrophe, da sich einige synthetische Stoffe...
Gegen die Insekten,
oder? Genau, gegen die Insekten ist dann sowieso Arsch, ja, weil die reichern sich an. Aber ich habe auch Berichte oder Studien gefunden, dass sich wahrscheinlich Giftstoffe innerhalb des Igels anreichern. So wie sich zum Beispiel in Walen, in Walfett Schwermetalle anreichern, einige Giftstoffe innerhalb des Igels an. Es ist aber nicht ganz bekannt, was das für Auswirkungen hat. Ja, ob es die Fruchtbarkeit der Igel irgendwie beeinflusst. Ja. Oder. Es kann ja tausend Auswirkungen haben. Man weiß es nicht so genau. Der Straßenverkehr, Riesenprobleme. Jedes Jahr werden bei uns 500.000 Igel überfahren. Und das ist schon ziemlich zornig.
Da hat ja Schmidti mal die Frage mitgebracht mit Roadkill, wie viel es gibt.
Ja.
Die bleiben natürlich auch oft in so, es gibt so Igeltore, die man machen kann bei seinen Zäunen, wo die durch können. Dann gibt es so
das
Igelstraßen,
geil,
ja. Weil die natürlich
und
oft
langsam
in
fahren,
Dingen
Schrittgeschwindigkeit.
Ja.
Aber Igel haben da leider auch genau die doofe Anpassungsstrategie, die in dieser modernen Welt auf sie zukommen kann. Denn Igel, also erstmal evolutionär sind sie schon horn alt. Ne? Sie gelten als lebendes Fossil, denn diese Familie zumindest mal, der europäische Igel an sich ist immer noch alt, aber nicht ganz so alt, aber die Familie an sich ist 65 Millionen Jahre alt. Und wenn man jetzt mal sich kurz ein bisschen Gedanken macht, 65 Millionen Jahre, da war doch irgendwas richtig. Vor 66 Millionen Jahren, rund 66 Millionen Jahren, ist ja ein Asteroid reingescheppert in die Erde und hat die Dinos mal eben weggefegt. Und diese Igel gelten als eine der ersten höher entwickelten Säugetierarten, die überhaupt entstanden ist. Also es ist total krass, ja, die Evolutionsgeschichte der ganzen
Alter.
Igeliten, sag ich mal. Ist total faszinierend so. Und ja, achso, das wollte ich sagen, weil die rollen sich ja bei Panik und Hektik zusammen. Ja, wenn Situationen aufkommen, die nicht hier heuer sind.
Ja, man muss aber sagen, was waren ihre natürlichen Fressfeinde? Das waren natürlich Tiere mit Gebissen.
Natürlich,
etc.
Ja, absolut. Ja.
Das heißt, da haben sie sich komplett ausgerollt. Diese Stacheln sind wirklich heftig. Die sind wirklich nicht so ohne.
Ja,
und da beißt, also es gibt schon genug Bilder von Hunden, die einen Igel essen wollten und dann so die ganzen Stachel in der Nase haben. Also,
ich war mal dabei, wo ein Hund reingebissen hat in so einen Igel. Und der hat gefiebt, wo mir das Herz geblutet hat.
Also es ist schon
war
auf eine gewisse Art und Weise ein effektives Verteidigungsmittel. Aber wenn natürlich
absolut,
ein Auto auf die zukommt.
Ja, im natürlichen, also in der natürlichen Welt ist das einer der idealen. Und deswegen sieht man ja, der Igel hat ja nicht umsonst 65 Millionen Jahre überlebt, evolutionär. Es gab übrigens auch mal Igel, Entschuldige, aber fiel mir gerade ein. Es gab mal Igel, die haben 10 Kilo gewogen. Was für ein Riesenklopper das gewesen sein muss. Aber es ist schon eine Weile ausgestorben.
Was hat der für Stacheln gehabt?
Ja. Ist schon eine Weile ausgestorben, der süße Fratz.
Also der Igel ist ja Trendtier 2024. Jetzt ist er auch noch. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass der gefährdet ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, es sind überall genug Igel. Aber der wird ja überall gerade ganz viele Igel-Themen.
Genau, der Igel ist Shootingstar, ja. Alle reden gerade über den. Ich finde auch unfassbar viele Berichte darüber, was ich eigentlich faszinierend finde, weil der Igel auch erstaunlich viele Krankheiten übertragen kann. Also sowohl an den Menschen als auch an unsere geliebten Haustiere.
Ja, das ist ja mein Ding so, wenn Leute dann so Wildtiere immer gleich angreifen. Ich greife an Igel nicht an. Ich greife Wildtiere grundsätzlich nicht an.
Richtig.
Ich war einmal in der Klinik, haben sie einen verletzten Igel vorbeibracht. Und natürlich, wenn die verletzt sind, gehen noch mehr Parasiten drauf und so, weil schwächer, oder?
Ja.
Und dann ist der bei uns in dieser Wärmbox drin gestanden und dann haben wir dieses Flohmittel genommen, ein sehr starkes Flohmittel.
Ja.
Und dann darf man nur einmal drauf sprühen. So. Mir graust jetzt schon wieder. Ich sprühe einmal auf diesen Igel drauf und wirklich gefühlt sind alle Flöhe auf mich draufgehüpft im Moment. Das war so ekelhaft. Mir hat es den ganzen Tag nur gejuckt. Ich verstehe das nicht, wie Leute so ohne jeden Ding gehen einfach zu so Viechern hin und greifen die an. Es graust mich so.
Ja, absolut. Absolut. Raff ich auch nicht.
Aber es wird ja jetzt alles über Igel berichtet. Ich habe das auch, ich meine, du hast glaube ich, sicher auch in deinen Notizen, dass diese Mähroboter jetzt total geschämt werden, weil die natürlich diese Igel in der Nacht, wenn die in der Nacht mähen, dass die erwischen.
Oh, vor allem aufs zornigste verstümmeln. Also Mähroboter metzeln auf übelste qualvolle Weise Igel hin. Ich habe schon Aufnahmen gesehen, wo die Igel das mitten ins Gesicht bekommen haben. Die Schneide, die Klinge, mitten ins Gesicht oder auch die halbe Bauchseite aufgeschnitten und so weiter und so fort. Das ist alle Beine abgetrennt. Also das ist alles echt eklig. Und aus diesem Grund hat zum Beispiel Köln, ja, die untere Naturschutzbehörde Köln, das Mähroboter ein Nachtfahrverbot bekommen, ja, ein Dämmerungs- und Nachtfahrverbot, genau aus diesem Grund, weil man die in der Nacht unterwegs seiende Tiere unterstützen will. Und es gibt ja noch ein paar andere, ne, auch Spitzmäuse und Co., also auch noch verschiedene andere Tiere. Und die möchte man halt nicht durch den Mähroboter kleinschreddern lassen. Man muss aber auch dazu sagen, so, das ist ja alles ein süßes Zeichen und knuffig gedacht und knuffig gemacht, aber wer sich daran hält, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Und ja, trotzdem natürlich ein super Zeichen.
Mähroboter. Ja, also super, du bist jetzt schon, also ich bin mir nicht ganz sicher heute, ob Robin einfach Igel-Scheiße findet, weil bist du jetzt gegen für Nachtfahrverbot von Mährobotern oder?
Ich bin
oder
für die komplette Abschaffung dieser Scheißdinger.
Aber, aber nicht wegen den Igeln, gell? Sag's einfach gleich.
Sowohl wegen den Igeln, aber als auch für alles andere. Denn diese scheiß Mähroboter sagen ja, dass du so einen Psychopathenrasen hast mit so einer verkackten Rasenfläche, der einfach nur Platz wegnimmt der Biodiversität und ungefähr genauso biologisch aktiv ist wie der Parkplatz um die Ecke hier. Deswegen bin ich gegen diese Scheißdinger. So. Ja.
Also würdest du jetzt sagen, wenn ich jetzt überlege, einen Garten zu haben mit so klassischem Rollrasen, so, dann würdest du sagen, könnte ich es auch alles gleich zubetonieren? Ist das gleich
bedeutend? Ja, so vielleicht jetzt nicht, weil dann die Fläche, verschlossen
aber
wäre. Ja, also man darf ja auch mal übertreiben.
Also Robin, ganz kurz, ich liebe Robins Videos, gell? Ich liebe deine Videos, aber du bist schon am Provozieren.
Ja,
du bist schon in der absoluten Aussage. Ja, ja, ich sage
nur. Sonst würde man mir auch nicht zuhören, wenn ich sagen würde,
ich nehme die halt wörtlich. Ich nehme die halt wörtlich, Robin.
Ja, es tun einige und das sorgt für bei den meisten, die das tun, sorgt das für einen hohen Puls. Aber ist völlig in Ordnung, dafür bin ich ja da.
Okay, aber was ist jetzt mit, also vertrittst du meine Meinung? Also wenn man einen Igel trifft, der unter der Größe einer, weil man natürlich könnte man abwiegen oder so und sagen, okay, wenn er irgendwie unter 500 Gramm hat, dann muss man zur Wildtier-Auffangstation bringen. Es hilft, glaube ich, besser, wenn man sagt, damit ihr nicht angreifen müsst, damit ihr keine Flöhe kriegt, wenn er kleiner ist als eine Paprika. Quasi als Richtwert, wenn es so kurz vom Winterschlaf ist, wenn man da einen Igel sieht, der unter der Größe einer Paprika ist, dann braucht dieser Igel Hilfe. Sonst nicht, sonst kann man den rumlaufen lassen. Wir kommen dann noch auf andere Ebenen.
Wir kommen da auch noch,
drauf zu sprechen. So, jetzt geht es immer nicht ums Füttern, sondern jetzt geht es einfach nur mal um Tierschutz, insofern, dass ich sage, okay, ich nehme ein Wildtier an. Wie gesagt, die Wildtierärztin auf Instagram gibt auch super Einblicke, wie man Wildtiere nicht zu halten hat. Also vor allem spricht sie sich gegen dieses zu viele Angreifen an und so. Das sind Wildtiere. Aber wenn ihr einen Igel seht, der unter der Größe einer Paprika ist, dann muss der vor allem, also wenn er im November ist, dann muss der irgendwo hin, wo er geschützt ist. Gut, Robin reibt schon seine Hände.
Ja, ich sag dazu später nochmal was, weil sonst glaube ich,
geht's los.
Diskutieren
okay, wir haben
zwei
am Ende
Stunden
der Diskussion,
drüber.
Leute. Okay.
Genau. Ich habe hier nochmal einen sehr guten Beitrag vom Tagesspiegel rausgesucht. Tipps für den Ernstfall: Wann benötigt eine Igel Hilfe und was kann ich tun? Ja, das habe ich mal als Positivbeitrag rausgenommen für einen guten Beitrag, denn der ist sehr ruhig geschrieben und sehr, ich sage mal, warnend, dass man nicht jeden Igel mitnimmt, den man finden kann. Denn das habe ich schon hier und da mitbekommen, dass quasi einfach jeder Igel mitgenommen wird, weil der atmet ja, das ist ja, der tut mir leid, der atmet ja, weißt du? Dass so eine Übersensibilisierung quasi entstanden ist, dass man so gut jeden Igel per Tu mitnehmen will. Und in diesem Artikel wird sehr schön geschrieben, ey Leute, ein bisschen durchatmen, wenn ihr Igel unter 500 Gramm, da fehlt dieses Paprika-Beispiel, ist vielleicht auch ganz geil, oder eine Zitrone oder was weiß ich, ja. Also so, ne? Wenn ihr solche Igel seht, dann denen solltet ihr helfen. Aber in diesem Artikel steht auch drin, dass der Durchschnittsigel ganz, also super duper alleine klarkommt und bitte nicht angepackt, nicht abgemessen, nicht gewichtsspezifische Feststellungen gemacht werden sollten, sondern einfach, wenn der Igel knuffig da vor sich hinrollt, also schläft, dann bitte einfach da lassen. Und nicht so, weil ich habe immer Angst, oder ich glaube auch, es ist so, dass ganz oft der Mensch diesen diesen Überdrang des Tuns verspürt und unbedingt helfen will, aber dadurch die Situation nur verschlimmert. So.
Ja, absolut. Also, da bin ich auch deiner Meinung. Also wenn er kleiner als eine durchschnittlich große Paprika ist, dann müsst ihr ihn zur Igel-Auffangstation bringen. Und ich rede jetzt auch nicht, dass ihr im Sommer einen Igel, der so groß ist, sondern da geht es wirklich um November. Ja, ja, ja. Wenn ihr im Sommer einen Igel seht, der kleiner ist, die müssen ja irgendwann klein sein, Leute.
Okay. Ich will noch mal ganz kurz, bevor wir die Frage beantworten, ob Zufüttern jetzt wirklich hilft oder ob ne und so weiter und so fort.
Du hast sie vorher anders gestellt, Robin, ob wir den Igel eigentlich töten durch unser Zufüttern.
Hat's absolut recht, ja. Wir beantworten die Frage gleich, ob wir den töten mit unserem Möchtegern-Helfen. Aber erstmal will ich noch mal ein bisschen so allgemeingültige Aussagen über das Leben eines Igels treffen.
Ein kleiner Igel schläft ganz lang in den Tag hinein und hat dann viel Spaß.
Ich kenne nur, ein kleiner Käfer wurde nicht gefragt. Man hatte ihn einfach fortgejagt. Ah nee, Karl der Käfer war das, glaube ich. Karl der Käfer wurde nicht gefragt. Ja, stimmt.
Das ist ja süß.
Karl der Käfer wurde nicht gefragt.
Man hatte ihn einfach fortgejagt.
Aber
dann kam der Igel und hat ihn gefressen. So.
Der Igel schmatzt also, der tut so.
Ja, die schmatzen richtig.
So ist der Igel. Ja, okay.
Danke.
Also, was ist der Tag?
Einschiebung. Also, wir hatten schon geklärt, nachtaktiv, abgehakt. So.
Yes.
Top-Predator, auch wenn man es ihnen nicht anmerken mag, auch wenn es eine kleine stachelige Kugel ist oder eine mittelgroße stachelige Kugel, ist ein Top-Predator, frisst größtenteils Laufkäfer. Ja,
was heißt Predator?
Jäger. Einfach nur eine Jäger. Er penetriert. Er penetriert. Er penetriert die anderen Populationen durch seine Anwesenheit. Aber Falterraupen, Bienen, Falter, also adulte Falter, die zum Beispiel verstorben sind und zu Boden fallen, ne, der geht, fängt jetzt nicht aus der Luft, klar, sondern wenn sie dann halt mal zu Boden fallen. Nachtfalter, selbst Frösche, Schlangen, Eier, Grashüpfer, in Ausnahmefällen, in ganz, ganz großen Ausnahmefällen, auch mal Schnecken. Und Würmer. Das ist aber eher so ein Zeichen dafür, dass Nahrungsknappheit herrscht in dem jeweiligen Gebiet, weil die verschiedenste Parasiten übertragen können an den Igel und deswegen frisst er die in der Regel nicht so gerne.
Und manchmal frisst ein Igel auch kleine Kinder.
Ja, kleine, ganz, ganz kleine Kinder. Übrigens auch Aas frisst er auch. Also apropos Kinder, kam ich gerade drauf. Wenn so ein Vogelbaby zum Beispiel irgendwie aus dem Nest gekegelt wird oder einfach nicht klarkommt, dann frisst der Igel auch sowas. Also man kann sagen...
Weißt du, was mein Hund macht mit so einem toten Vogelbaby?
Nee.
Er wälzt sich drin.
Oh.
Hunde lieben das. Aasgeruch.
Toll.
Das nächste Mal, wenn ihr einen Hund abkuschelt, überlegt es euch.
Überlegt es euch halt.
Also Igel frisst alles. Na, Igel frisst nicht alles, Igel frisst Aas.
Igel frisst vor allem Fleisch. Ja, fleischliche Produkte. Es kann, ich habe verschiedenste Aussagen darüber gefunden, dass er sich auch mal hier und da eine Beere reinpfeift. Das ist aber alles nicht statistisch signifikant und der Igel kann das wohl auch nur kaum verdauen.
Ich glaube, er ist wie eine Katze, weil Katze kann Stärke auch nicht verdauen. Und Zucker, also die sind auch reine Karnivoren. Hunde sind ja tatsächlich, können Stärke verdauen, anders als Wölfe. Aber Igel sind, glaube ich, hauptsächlich, also wirklich Karnivoren. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Was macht er denn eigentlich den ganzen Tag? Der geht eigentlich jagen, jagen, jagen. Das ist so seine Hauptbeschäftigung. Als Igel, die müssen sich ja, wie gesagt, Fettreserven anfressen und müssen somit aktiv viel, viel, viel auf die Jagd gehen, weil sie sonst einfach ja, den Winterschlaf nicht packen. Und so ein... So ein Igel kann durchschnittlich pro Nacht oder pro Jagdsession auch mal 2,5 bis 2 Kilometer schaffen, was ja für so kleine Tippitoes schon ganz schön viel ist, finde ich
zumindest. Ja, absolut.
Finde ich sehr, sehr süß. Männchen auf Weibchensuche schaffen auch mal 5 Kilometer, das ist dann schon...
Ah, for love.
Marathon.
And I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the Hedgehog. Entschuldigung, heute ist die Sing-Folge. Kann der Igel eigentlich schwimmen?
Ja, kann er sogar relativ gut. Aber Problem ist bloß, wenn Steilwände. Ja, also wenn ihr zum Beispiel einen Teich habt und da sind, ist so, da, also er braucht einen Ausgang, ja, einen richtigen irgendwie, ja, in verschiedensten Formen.
Okay, das ist der Alltag des Igels. Wie gesagt, das Wichtigste, er schlaft extrem lang in den Tag hinein.
Jetzt kommen wir zur finalen Frage sogar, Theresa.
Töten wir den Igel durch unsere Hilfe, Robin? So, jetzt hör mal, mach mal dein Statement und dann werde ich drauf eingehen.
Also, mein Statement ist, ich beziehe mich hiermit auf eine Studie, aus dem Naturkundemuseum St. Gallen und dem Leibniz-Institut für Zoologie und Wildtierforschung. Diese haben nämlich eine Metastudie veröffentlicht, wo sie so ziemlich alle Studien, die es gibt zum Thema Igel, da ist ja auch in England viel Forschung passiert, zusammenkratzen und auswerten. Und durch Zufütterung passieren folgende Dinge innerhalb der Igelpopulation. Igelzufütterung sorgt zum Beispiel für eine Verhaltensänderung der Igel. Sie verbringen dann mehr Zeit an den Futterstellen als mit der Suche nach Futter. Das ist ein bisschen ein Problem, da sie dort eine höhere Populationsdichte auf engerem Raum haben. Und dieses eingeprägte Verhalten kann so weit gehen, dass sogar beim Winterschlaf, wir hatten das schon kurz, da wachen sie kurz auf, ne? Da haben sie Wachphasen.
Mhm. Ja.
Und wenn der Igel eine Futterstelle in seinem Kopf hat und denkt, ich finde ja hier bei den Pusumuckels, finde ich ja immer Nahrung, dann gehe ich doch mal dahin und check mal ab, ob ich da Essen finde. Und das kann dazu führen, dass der Igel aufwacht und losgeht. So hat man in England eine überproportionale Aktivität der Igel im Winter feststellen können an diesen besagten Futterstellen. Was für die Igel natürlich vollkommen eine Katastrophe ist, weil der Igel kann kein Fett ansetzen, wenn es draußen zu kalt ist. Er verliert dadurch Fett. Und wenn er Fett verliert, dann schafft er potenziell den
Winter nicht. Er ist einem extremen Risiko ausgesetzt, in dem Moment eigentlich.
Also das ist komplette Katastrophe. Aber und vor allem geht es um das Thema Krankheitsübertragung an diesen Stellen. Wenn man ganzjährig einfach offen Futter reinkippt in die Bude, also in den Garten, dann ist das eigentlich ausgemachte Sache, dass dort verschiedenste Krankheiten sich von Igel zu Igel übertragen oder selbst von Fuchs auf Igel, von Igel auf Fuchs und so weiter und so fort, von Nagetier auf Igel. Die beiden sind auch sehr eng miteinander verwandt. Also Maulwurf ist zum Beispiel auch sehr nah verwandt mit dem Igel und so weiter und so fort. Und man hat dort in Finnland mal Studien untersucht oder mal Untersuchungen gemacht von Igeln, die in der Wildnis lebten. Wildnis, weil 92% dieser Igel, dort wurde der Mageninhalt untersucht und man fand Spuren von menschlicher Zufütterung. Ja. Das war größtenteils Milch und Fisch. Liebe Leute, selbst wenn ihr, also ihr könnt mich hassen und mir Hassnachrichten schreiben, ist mir alles Latte. Aber bitte, 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 wenn ihr unbedingt euch der Illusion hingebt, dem Igel helfen zu wollen, mit Zufüttern, dann bitte keinen Fisch und keine Milch. Der Igel kann diesen Bums nicht verdauen. Das sorgt für Durchfall, das sorgt für Bauchschmerzen, Üble. Das tötet den Igel. Ja? Da sind wir dann wirklich beim Thema, bei der Frage. Wenn ihr so eine Scheiße verfüttert, dann schadet ihr den Igel noch mehr als ohnehin schon mit der Fütterung. Ja?
Okay, ruhig, großer.
Ich habe ja mir noch viele weitere Studien durchgelesen, aber alle Studien, die ich finde, sagen entweder, es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis davon, von der Nützlichkeit des Zufütterns in Privatgärten.
Für die Igelpopulation?
Für die Igelpopulation genau.
Grundsätzlich, ja.
Da ist halt so, also es gibt keinen Nachweis dafür, ja, weder positiv noch negativ. Oder, und das ist die deutliche Häufigkeit, auch diese Studie besagt das, liebe Leute, hört auf zuzufüttern. Das ist ein Krankheitsrisiko, das ist einfach nur Käse, verändert das Verhalten und wir hatten das gerade alles. Also, ich zitiere mal ganz kurz noch die Studie und dann kannst du gerne, Theresa, noch mal was dazu sagen.
Ja.
Aufgrund der bisher genannten Gründe raten wir dringend von einer Fütterung vom Igel ab. Wir appellieren stattdessen an ein Habitatsmanagement zur Verbesserung des natürlichen Nahrungsangebots des Igels und genau das fordere ich doch auch. Liebe Leute, Totholzhecken, Käferbogen anlegen, insektenfreundliche Pflanzen, also mitteleuropäische Wildpflanzen, eure scheiß Psychopathengärten endlich mal rauskärchern und dort nur geile Wildpflanzen reinballern. Könnt ihr auch mit kleinen, ihr braucht ja gar nicht, also verstehe ich immer nicht, diese Rasenmentalität, der ist totaler höhenrissige Scheiße, weil ihr einfach nur, es gibt genug 10 bis 15 Zentimeter hohe Pflanzenarten, die ihr nie, Sandthymian zum Beispiel, Oregano vulgare und so weiter und so fort, die ihr niemals mähen müsst, wo ihr einfach nur zugucken könnt, wie die Natur sich ihren Teil zurückholt, die unfassbar tief wurzeln, die braucht ihr niemals gießen. Ihr könnt gerne von mir aus, dann fahrt doch mit eurem scheiß Rasenmäher jede Woche durch euren Garten und sagt, oh, Garten ist ja so viel Arbeit. Ja, weil ihr euch daraus so viel Arbeit macht, ihr lasst euch versklaven von euren eigenen scheiß Psychopathengärten und das ist eure Schuld und nicht die Schuld der Natur. So, aber nee, das war's.
Okay.
Punkt aus Ende. So, Theresa, jetzt sag mal was.
Okay, also.
Entschuldige, ich brenne für dieses. Ich hab, ja, egal. Sag.
Ja.
was die Wildtierärztin aber auch gesagt hat, und das muss ich schon auch ansprechen, dass du quasi dem Einzeltierschicksal keine Bedeutung zumisst in der ganzen Komplexität. Möge deswegen sein, damit es irgendwie mehr Aufruhr macht. Ich meine, du hast viele Kommentare, Interaktion gekriegt. So funktioniert das Ganze leider ein bisschen.
Aber ich glaube, das, was vielen Menschen aufgestoßen ist in deinem Video, ist halt dieses Einzeltierschicksal, dass man quasi ignorieren muss. Man muss den Preis dafür zahlen. Aber, probiert es halt. Und irgendwo verstehe ich es auch, dass du sagst, okay, ein gewisses totes Tier gehört dazu. So. Und es ist auch wichtig, weißt du, genau wie du gesagt hast, tote Vögel gehören dazu. Das ist Aas, ist der Igelfriss, das gehört dazu. Absolut. Wenn wir in einer idealen Welt leben würden, wenn wir jetzt uns in einer Stadt befinden, wo oder grundsätzlich jetzt in einer Situation befinden, wo die Igelpopulation besorgniserregend zurückgeht, glaube ich, lohnt es sich sehr wohl, für jedes einzelne Tier zu kämpfen, um im besten Fall gar nicht mehr eingreifen zu müssen, weil einfach der natürliche Schwund ist. Trotzdem bin ich immer noch der Meinung, und da bin ich dann zum eigenen Disput gekommen, weil einerseits sagst du ja, das gehört dazu. Andererseits als Mensch möchte ich Tierleid so schnell wie möglich beenden. Ich glaube, gewissen Tieren gegenüber hat man eine große Verantwortung und dazu gehören unter anderem Tiere, die durch unser Tun extrem eingeschränkt sind in ihrer Population. So, Robin, ich glaube, wir haben das sehr gut abgehandelt. Ich glaube, es ist halt einfach komplex. Es ist halt komplex, weil natürlich greifen wir ein in die Natur und wollen das irgendwie gut machen, aber manchmal übertreiben wir es dann auch mit dem Gutmachen und führen halt dazu, dass dann Igel einfach nicht mehr gescheit jagen können, und das ist wirklich nicht der Sinn. Also das Mitnehmen heute, grundsätzlich Igel füttern, nein. Grundsätzlich leidenden Tieren helfen, ja. Ich glaube, haben wir ja gut gemacht, oder? Aber wir sind ja immer nur bei Weird Animals, Robin. Wie weird findest du den Igel? Ich finde ihn tatsächlich gar nicht weird. Ich finde ihn als Carnivore, also das mit den Stacheln nicht. Ist schon crazy.
Stacheln ist crazy. Dieses Zusammenrollen an sich, diese Strategie finde ich
auch schon.
Ich würde mal eine 10 geben. So.
Ich gebe so für 20, zwischen 15 und 20, habe ich mir gedacht.
Wir haben den Igel ja auch genommen, aufgrund, weil er gerade so ein Riesenthema ist. Genau. Ja, richtig. Wir gehen jetzt nochmal
ins Quiz.
Genau, ins Quiz schnell.
Wir quizzen drei fantastische Fragen, wo ich mal ganz gespannt bin, was und wie ihr es wisst. Ihr kennt die Regeln, drei Fragen, jeweils drei Antworten. Und wenn ihr denkt, es zu wissen, dann macht ihr ein schönes Geräusch. Ready?
Ready.
Ready, perfekt. Set, go.
Wo lebt die größte wildlebende Population von Kamelen? A. In den Vereinigten Arabischen Emiraten. B. Theresa.
Australien.
Also es ist ja hier so beides.
Das ist schon fast betrug, ne?
Australien, was?
Das ist absolut richtig, Theresa. Weißt du darüber mehr oder soll ich das...
Also tatsächlich, ich war ja in Australien ein halbes Jahr mit 16 dann. Ich bin ja auch dort geboren. Und da in der Gegend hat es auch eine Kamelherde gegeben, die wild worden ist, extrem aggressiv. Also es haben einfach Menschen Kamele gehalten in Australien. Die sind dann auskommen. Und jetzt hat es dazu geführt, dass es eine riesige wilde Population an Kamelen in Australien
gibt. Genau, ganz kurz noch dazu. Ist es so, dass es dort geschätzt 1 Million Kamele in Australien gibt. So genau weiß man es nicht. Die Schätzung variieren so von 750.000 bis 1,2 Millionen. Und der Grund liegt, genau wie du meintest, in der Historie, nämlich als die Europäer damals den Kontinent besiedelten, brauchten sie ausdauernde und hitzebeständige Lasttiere und haben dann dafür Kamele genommen. Die nächste Frage. Wie viele Glühwürmchen benötigt man, um ungefähr die Leuchtkraft einer Kerze zu erreichen? A. 100 Glühwürmchen. B. 10.000 Glühwürmchen oder C. 1.000 Glühwürmchen? Ja, Theresa?
100, glaube ich.
Ich würde 1.000 sagen.
Und Robin hat recht, es sind 1.000. Also ein Glühwürmchen hat ungefähr die Leuchtkraft von 1/1000stel einer Kerze, um es nochmal kompliziert auszudrücken. super, jeder bisher eine richtige Frage.
Glühwürmchen auch ein Weird Animal.
Ja, kommen wir vielleicht zur entscheidenden Frage. Welche der folgenden Tiere kann Salzwasser ohne Folge trinken? Also zum Decken des eigenen Flüssigkeits.
Okay.
A. Sind es Möwen? Oder B. Sind es Delfine? Oder C. Sind es Komodowarane?
Möwen, Delfine oder Komodowarane?
Ja, Theresa?
Ich glaube, es sind Möwen.
Ich sag einfach mal, ich rate einfach mal wild drum, Delfine.
Es sind Tatsache Möwen. Diese können nämlich durch Salzdrüsen, die sie haben, das Salz aus dem Blut wieder herausfinden und das Salz landet.
Aber können das auch Möwen? Ja, krass. Ich kenne das von irgendeiner anderen.
Möwen können das, Meeresschildkröten können das zum Beispiel
auch.
Ja,
stimmt.
Flamingo kann das auch. Ja. Und die können das.
Kann man so eine Möwe nehmen zum Salz und dann drückt man ihr so das Auge aus.
Ja, und sie geben das dann aber irgendwie über die Nase ab.
Ja,
das
Salz, was schnaufen denn so ist. Aus. Ja, ja.
Wahnsinns Fragen, Schmidti.
Danke, danke. 2-1 war das für Theresa und für die heutige Runde.
Ich würde sagen, ich führe wieder mal. Ich glaube, ihr werdet jetzt wieder ein bisschen kompetitiver, Robin.
Ja, können wir gerne machen. Können wir gerne machen.
Und bevor wir die Folge beenden, muss ich natürlich noch das Geräusch für das Tier nächste Woche machen. Ich darf ein Tier mitbringen. Es wird jetzt ganz schwierig zum Raten, Robin, gell? Aber ich mache es jetzt schnell, okay? Aber es wird schwierig, okay?
Ja, yeah, I'm ready.
Okay, nur, dass du bereit bist.
Was das so sein könnte.
Keine Ahnung. In diesem
Geil,
Sinne.
Geil, People, ich muss los. Macht's gut, Nachbarn.
Wir hören uns.
Tschüssi, tü-lü. Teilt diesen Podcast tü-lü. Mit eurem Freund oder Freund. Tschüss.
Tschüss.
Weird Animals. Eine Produktion von Andan im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD.
Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Neue Folgen gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek. Host und Redaktion Theresa Hosser und Robin König. Das bin ich.
Weitere Redaktion und Producer
Patrick Stegemann und Georg Schmidtmann.
Musik und Sounddesign
Yannick Werner. Projektleitung und Redaktion RBB
Klaus Schwartau. Die Executive Producer für Andan sind Patrick Stegemann und Keschrau Beros. Für den RBB
Jens Jarisch.
Cover
RAM Studio.
Danke fürs Zuhören
und bis zum nächsten Mal.
Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Stell dir vor, 85 Menschen sind verschwunden und keiner weiß, was mit ihnen passiert ist.
Jeden Tag verschwinden Menschen auf ihrer Flucht nach Europa. Spurlos. Mütter und Väter, Geschwister, Onkel und Tanten machen sich auf die verzweifelte Suche. Dabei stoßen sie auf kriminelle Netzwerke und die Folgen der EU-Grenzpolitik.
Ich werde meinen Neffen weitersuchen, egal wo und egal wie lange es dauert.
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.